Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Selfie-Podcast, dem Selbsthilfe- und Gesundheitspodcast vom Gesundheitszentrum Göttingen e.V. In der heutigen Folge geht es um den Kontext Schule und Gesundheit. Wir haben diesmal einen Gast aus Hannover, den Herrn Daniel Möllenbeck, seines Zeichens Lehrer für Sport und Englisch an einem Gymnasium in Hannover und Präsident des Sportlehrerbundes des Landes und des Bundes. Dann kommen wir gleich noch näher dazu. Herr Dr. Möllenbeck, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Genau. Ich habe mich eben gerade ein bisschen schwer getan. Sie sind Präsident des Landessportlehrerverbandes. Können Sie da ganz kurz was zu sagen?
Genau, des Deutschen Sportlehrerverbandes Niedersachsen und des Bundesverbandes.
Ja, genau. Okay. Stichwort Gesundheitskompetenz bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften. Was kann man darunter verstehen?
Gesundheitskompetenz heißt im Prinzip, dass man weiß, was hält mich gesund oder was macht mich gesund, also welche Ressourcen habe ich sozusagen, was kann ich tun, dass es mir besser geht, wenn ich mich mal schlecht fühle. Das sind Gesundheitskompetenzen, also ja, Maßnahmen zur Ressourcenstärkung letztendlich.
Ja. Kann man sagen, dass dieses Thema heutzutage wichtiger ist denn je oder war das immer wichtig? Kann man da was zu sagen?
Also ich glaube, wichtig war das Thema schon immer, bei Lehrkräften sowieso. Wir haben, glaube ich, bei Lehrkräften immer wieder ja, eine sehr hohe Stressbelastung, auch einen hohen Krankenstand, gerade in bestimmten Belastungsphasen, Klausurenphasen, Abiturphasen und so weiter. Und haben auch eine sehr hohe Quote von Lehrkräften, die aussteigen aus dem Beruf oder aber auch langfristig krankgeschrieben sind. Schülerinnen und Schüler waren nie so ein Thema eigentlich. Man dachte lange Zeit, das ist eine relativ gesunde Bevölkerungsgruppe, weiß aber doch seit einiger Zeit, dass das nicht so ist, dass es da extrem hohe Belastungen gibt, psychischer Art, psychosozialer Art. Und das Ganze im Prinzip ist mal verstärkt seit der Corona-Zeit und dem Lockdown. Also können wir beobachten, dass es da sehr viele Probleme gibt.
Ja. Jetzt sagen Sie Stichwort Krankenstand. Es gibt also viele Lehrer, Lehrkräfte, die ausfallen, auch langfristig. Das hat sicherlich auch Einfluss auf Planbarkeit, auf auch das Stresslevel der Lehrkräfte, die noch da sind. Kommt dazu auch der Fachkräftemangel oder ist das in dem Bereich noch nicht ganz so stark wie in anderen?
Also wir haben ja absolut einen großen Lehrkräftemangel. Mhm. Je nach Schulform ist unterschiedlich und je nachdem, ob man in der Stadt ist oder auf dem Land. Aber es gibt viel zu wenig Lehrkräfte. Wenn dann noch welche ausfallen, wird es umso schlimmer. Dann müssen quasi die anderen das Ganze auffangen und ja, das übernehmen und sind dadurch halt noch belasteter. Mhm. Es gibt sozusagen keine Reserven, die im System irgendwie eingebaut sind.
Ja, und das war sicherlich früher anders, vor 30, 40 Jahren.
Das war auch vor 10 Jahren anders. Also da gab es zumindest noch deutlich mehr Lehrkräfte, beziehungsweise der Schlüssel war besser. Also wir hatten den Lehrkräftemangel halt nicht, den wir jetzt haben.
Ja. Das heißt aber natürlich auch, logisch betrachtet, die Klassen werden größer. Also die Anzahl der Schüler pro Lehrer müssen größer werden, um es überhaupt organisatorisch zu stemmen.
Genau, die Klassen sind größer geworden, die Kurse sind auch größer geworden. Und es gibt auch viel Unterrichtsausfall. Also das gibt es auch in vielen Schulen, wo Schüler dann teilweise tageweise nach Hause geschickt werden. Auch das gab es früher gar nicht.
Das gibt es heute tatsächlich?
Ja, genau.
Also nicht nur, dass mal eine Stunde oder eine Doppelstunde ausfällt, sondern dass es heißt, okay.
Ja, das ist nichts Ungewöhnliches mehr.
Okay.
Leider.
Ja, erstaunlich. Sie haben jetzt das Thema selbstorganisiertes Lernen erforscht. Kann man das so sagen?
Das habe ich nicht erforscht. Nee, das kann man nicht so sagen. Ich habe mich beschäftigt mit dem Gesundheitszustand von Studierenden. Das war so meine Promotion, weil auch Studierende lange Zeit als sehr gesunde Bevölkerungsgruppe galt. Mhm. Und habe geguckt, wie ist da eigentlich wirklich der Gesundheitszustand? Was gibt es da für Stressoren? Was gibt es da aber auch für Ressourcen sozusagen?
Okay.
Das war so mein großes Forschungsthema, ja.
Und spielte da auch Gesundheit, wir sprechen jetzt von Stressoren, also auch die Konsequenz daraus eine Rolle?
Also ich konnte damals sehen, erstmal, dass die Studierenden, ne, die wie gesagt lange Zeit als hochgesunde Bevölkerungsgruppe galt, ja, also doch erheblich belastet ist, auch ein hoher Medikamentenkonsum, einige doch an depressiven Verstimmungen auch leiden oder auch anderen Krankheiten. Ja, und insbesondere leiden unter ja, Prüfungsdruck, Zukunftsängsten natürlich, die ganze finanzielle Situation, ganze Belastungen, die da so eine Rolle spielen. Und konnte aber feststellen, dass Studierende, die regelmäßig sportlich aktiv sind, die ein großes soziales Netzwerk haben, auch durch den Sport, dass es denen besser geht und dass sie mit Stressbelastung besser umgehen können.
Ja, okay. Und jetzt sind Sie ja in den Gremien auf Bundes- und Landesebene, was die Sportlehrer angeht. Was genau machen Sie da?
Also wir machen ehrenamtlich sozusagen die Lobbyarbeit für den Schulsport und für den Sportunterricht, setzen uns also dafür ein, dass es ja mehr Sport gibt, dass es mehr Bewegung in der Schule gibt und machen, ja, und auch mit einer besseren Qualität. Denn es gibt gerade an Grundschulen sehr viel fachfremden Sportunterricht, das heißt, da haben wir Lehrkräfte, die dafür nicht ausgebildet sind. In Niedersachsen schätzungsweise bis zu 60-70% wird fachfremd erteilt.
60-70%, mehr als die Hälfte?
Ja, ja, durch dieses Klassenlehrerprinzip, wo man quasi möchte, dass die Klassenlehrkräfte möglichst viele Fächer unterrichten. Ja. Und wir bilden halt im Sportbereich da viel zu wenig aus. Und da sagen wir, die Idee ist zwar gut, aber in der Realität ist das natürlich völliger Quatsch. Weil wie soll jemand, der es nicht studiert hat, bei Turnen unterrichten, Schwimmen unterrichten, das klappt einfach nicht. Das kann nicht funktionieren. Wir brauchen gerade da in dem Alter natürlich Fachkräfte, die dafür ausgebildet sind.
Auch vor dem Hintergrund, sagen wir mal, was die Sicherheit und die also ist ja versicherungsrelevant, wenn ein Schüler eben nicht wir haben jetzt gerade Turnen genannt, die Sicherung am Reck hat, die eigentlich da ist, der Kollege, die Kollegin einen Fehler macht und es dann zu schwerwiegenden Verletzungen kommt. Passiert das nicht?
Das wird selten passieren, weil meistens, wissen wir auch, fachfremde Lehrkräfte dann Dinge machen, die sie selber kennen und viele Dinge auch weglassen, die sie halt sich gar nicht erst rantrauen.
Es ist dann Sportunterricht light, darf man das so frech sagen?
Ganz genau. Okay. Kleine Spiele werden vielleicht gespielt, ja, aber es ist überhaupt nicht das, was wir wollen und hat auch mit dem Curriculum nicht zu tun, mit dem, was gemacht werden muss.
Ja, genau. Und ich stelle es mir so vor, jetzt sind Sie an einem Gymnasium tätig, wenn wir also von Bundes- Landesebene wieder an die Schule zurückkehren, dass wahrscheinlich organisatorisches so ist, dass man wahrscheinlich zum Beispiel die Abiturjahrgänge und die Leistungskurse oben anstellt und dann quasi das, was geleistet werden muss für das Abitur, für die Prüfung natürlich priorisiert wird. Oder wie kann man sich das organisatorisch vorstellen? Also wird überall gekürzt? Auch in der 13. Klasse Leistungskurs, falls das noch Leistungskurs heißt, wahrscheinlich nicht.
Ja, also letztendlich muss man erstmal sagen, dass Sport als eins der wenigen Fächer, vielleicht sogar das einzige Fach, tatsächlich durchgängig erteilt wird von Klasse 1 bis 13. Das gibt es eigentlich sonst, glaube ich, gar nicht. Also man kann es ja auch nicht abwählen. Und was dann im Einzelnen ausfällt, das liegt wirklich an der Schule und der Situation in der Schule. Also wir haben von Schulen gehört, wo dann Sport sozusagen noch epochal erteilt wurde, also noch eineinhalb Jahr. Oder auch, wo es ganz gestrichen wurde, wo dann eine Klasse das erste Mal in der 7. Klasse überhaupt in der Sporthalle war. Also es liegt wirklich immer an der Schule, wie da die Ausstattung mit Lehrkräften ist, vielleicht aber auch, wie so die Einstellung der Schulleitung zum Thema Sport und Bewegung ist. Denn man kann sicherlich eine Lehrkraft ja in dem einen oder anderen Fach auch einsetzen, wenn man sich einen Schwerpunkt legt auf ein Kernfach wie Mathematik zum Beispiel, dann fällt vielleicht Sport eher aus. Aber das ist wirklich unterschiedlich. Ich bin an einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Bei uns gibt es wenig Unterrichtsausfall, wir haben eine sehr gute Versorgung, sind aber auch halt ja, im Raum Hannover, wo auch viele Lehrkräfte sind, ne, nicht im ländlichen Raum. Und bei uns findet der Unterricht eigentlich in der Regel statt und wird auch noch viel vertreten.
Ja, und ich denke, ein großes Thema ist natürlich das Geld, das fehlt. Das ist ganz klar. Aber es ist ja oft auch nicht nur das. Oder ist es tatsächlich nur das Geld, was fehlt? Wir haben jetzt Fachkräftemangel schon angesprochen. Marode Turnhallen. Ja. Gibt es da noch was besonders malat ist?
Also marode Sportstätten sind ein Riesenproblem. Auch da ist es wieder sehr unterschiedlich. Man kann sagen, es gibt Schulen, die haben wirklich alles. Hervorragende Sportstätten haben Zugang zum Schwimmbad, haben gute Schwimmzeiten. Und es gibt Schulen, die haben wirklich gar nichts. Also weder eine Sporthalle noch einen großen Schulhof. Und das ist aber das Problem, was wir haben in Deutschland, dass ja die Kommunen in der Regel als Schulträger dafür verantwortlich sind, für die Ausstattung. Und das Land oder die Länder sozusagen, die Bundesländer, es dann auf die Schulträger abwälzen, das Problem. Also eigentlich müsste man ja sagen, wir haben Mindeststandards, jede Schule in Deutschland muss das und das haben.
Ja.
Also wie es in Frankreich zum Beispiel gibt, damit man angemessen Unterricht erteilen kann. Und das haben wir halt nicht. Und dementsprechend ist es wirklich Zufall, wie eine Schule ausgestattet ist, wie der Schulträger auch Prioritäten setzt, wie wichtig der Sport für den Schulträger auch ist. Und das merken natürlich auch Sportlehrkräfte. Man merkt ja schon, spielt hier Sport eine Rolle? Oder habe ich hier eine runtergekommene Halle, wo es überhaupt nichts gibt, wo es keine Bälle gibt, wo die Geräte kaputt sind und so weiter? Das hat Auswirkungen auf die Motivation sicherlich der Lehrkräfte. Das kann man sicherlich sagen. Ja, also ich glaube, das ist so das Hauptproblem auch, dass wir insgesamt, glaube ich, keine große Lobby haben für den Schulsport.
Ja.
Es gibt Fächer, die haben durch größere Lobby, bestimmt die MINT-Fächer, und Sport wird oftmals hinten angestellt.
Ja. Jetzt haben Sie ja in Niedersachsen sicherlich einen sehr guten Überblick, sind aber auch auf Bundesebene und sehen auch den Vergleich vielleicht zu anderen Bundesländern. Wo steht denn da Niedersachsen? Kann man das ungefähr sagen? Also im Mittelfeld, oder kann man da irgendwie das einordnen im Vergleich zu Bayern oder Sachsen oder Brandenburg oder Hamburg?
Also was wir sagen können, ist, dass Niedersachsen, was die Anzahl des erteilten Sportunterrichts angeht, in Deutschland Schlusslicht ist. Wir haben also am wenigsten Sportunterricht in Deutschland, weil wir haben in der Regel nur 2 Stunden in allen Jahrgängen. Und die meisten Bundesländer haben zumindest in der Grundschule 3 oder auch mal in Klasse 5, 6, 7 3 Stunden. Und das haben wir nicht. Da wird bei uns ein bisschen geschummelt. Da wird gesagt, die 3. Sportstunde, zu der eigentlich alle Länder sich verpflichtet haben, die erteilen wir im AG-Bereich. Aber das ist auch wieder völlig zufällig, ob es jetzt eine AG gibt, ob es eine Sport-AG gibt, ob man da reinkommt oder nicht. Also da sind wir wirklich schlusslich in Deutschland. Das kann man sehen. Was die Sportstätten angeht, das kann man nicht sagen, glaube ich. Da gibt es überall wohlhabende Kommunen und ärmere Kommunen.
Dafür ist das Bundesland auch zu groß und zu vielschichtig.
Genau. Mhm. Und was so die Einstellung angeht zum Schulsport, da ist man hier in Sachsen schon bemüht, aber es spielt auch keine große Rolle. Also ich glaube, es gibt Bundesländer, wie jetzt aktuell zum Beispiel Bayern, die nun mal auch die Olympischen Spiele haben wollen, ja, die da ganz, ganz viel machen jetzt im Schulsport. Herr Söder hat ja auch die tägliche Bewegungszeit in der Grundschule eingeführt.
Mhm.
Also da wird schon auch von oberster Stelle sozusagen gesehen, wir brauchen mehr Bewegung in der Schule.
Ja.
Das spielt in Niedersachsen keine große Rolle, leider.
Ja. Okay. Wenn wir jetzt so an Schulen denken in Niedersachsen und mal so dieses finanzielle Thema versuchen, außen vor zu lassen, gibt es denn etwas, was Sie empfehlen könnten, was Schulen machen können, um die Bewegung bei den Schülern anzuregen und zu fördern, was nicht zwingend Geld kosten muss? Gibt es da kreative Ansätze?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, glaube ich, ist das Thema Sport, Bewegung und Gesundheit eine Aufgabe des gesamten Kollegiums, angestoßen durch die Schulleitung und auch durch die Eltern, die man mitnehmen muss, und auch durch die Schülervertreterinnen und Vertreter. Und dann braucht man, glaube ich, ein Konzept, dass man sagt, wir haben hier einen Schulhof, da gibt es Sportgeräte, wir haben Bewegung auch im Klassenraum, wir machen bewegte Pausen, wir haben vielleicht auch Stehtische, dass man nicht immer sitzen muss die ganze Zeit. Es gibt Sportgeräte, die man ausleihen kann in den Pausen, in den Freistunden. Wir haben ein großes AG-Angebot mit Sport-AGs. Das muss nicht immer Sport sein, es geht auch um Bewegung letztendlich.
Ja. Ja,
man kann auch sagen, wenn mal Unterricht vertreten wird, statt dass man jetzt einen Film zeigt, wie es ja so manchmal passiert, geht man raus und spielt irgendwas zum Beispiel oder geht eine Runde spazieren. Oder geht auch mal in die Halle, wenn die leer ist, und macht da ein Spiel sozusagen. Das ist eine Möglichkeit. Oder dass man auch sagt, man macht Sportprojektwochen mit Bewegungsbezug, wo man mal Sportarten kennenlernt. Man holt Vereine in die Schule, die ihre Sparten, ihre Sportarten vorstellen. Man kann bewegte Kurs- und Klassenfahrten machen. Also es ist ganz, ganz viel möglich, wenn man möchte.
Ja, aber wir hören auch immer wieder, dass es, also sagen wir mal, dass es auch eine Rolle spielt, wie die Schulleitung dazu steht und das Kollegium. Das ist durchaus auch etwas, was das Ganze bremsen kann, sagen Sie.
Absolut.
Oder nicht so, also wie man das auch immer formulieren mag, aber woran es haken kann.
Absolut. Also ich glaube vor allem Sache der Schulleitung, weil die nun mal einfach die Marschrichtung vorgibt.
Ja.
Ich glaube, es gibt immer einige Lehrkräfte, die machen Sport und leben einigermaßen gesund und sind auch Vorbild, fahren auch viel Fahrrad und so weiter.
Ja.
Und es gibt genauso viele Lehrkräfte, die machen gar nichts und ihnen ist auch die Bedeutung von Sport und Bewegung relativ egal.
Mhm.
Das muss schon auch mit von oben kommen und dann muss ein Gesamtkonzept da, glaube ich, entwickelt werden.
Ja. Wenn wir jetzt uns die Bewegung und den Bewegungsdrang und die Aktivität der Schüler angucken, jetzt sind Sie seit 10, 15 Jahren Lehrer, wenn ich das richtig sehe. Hat sich da schon was verändert? Es gibt ja so diese mehr, dass die Schüler heute sehr viel mehr am Handy natürlich setzen als früher, weil es früher keine Handys gab. Erlebt man da eine Veränderung oder ist es immer noch so, dass die 7-8-Klässler mit einem Tennisball in der Pause Fußball spielen oder hat sich das geändert?
Also es hat sich meines Erachtens auf jeden Fall verändert. Man sieht weniger Bewegung, natürlich durch die Handys, durch die hohen Bildschirmzeiten und vor allem auch jetzt in den letzten Jahren durch die Elektroroller. Also es kommen ganz viele Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule vor allem mit dem E-Roller zur Schule.
Aha.
Und der nimmt ja gerade so die letzte Bewegung eigentlich. Das Zu-Fuß-Gehen wird im Prinzip dadurch noch weggenommen. Am Gymnasium sieht man oftmals, dass noch mehr Fahrrad gefahren wird.
Okay.
Das ist teilweise auch eine Sache der sozialen Herkunft. Wir wissen ja auch, bildungsfernere Schichten sind oft bewegungsferner.
Ja.
Die Studienlage zeigt auch, dass der Fitnesszustand in den letzten 25 Jahren immer weiter abgenommen hat. Also die Kinder sind wirklich weniger fit als früher, haben weniger Kraft, haben weniger Ausdauer. Das sehen wir auch im Sportunterricht, dass einige allein das Aufwärmen gar nicht mehr schaffen. Also dass sie gar nicht mehr warm laufen können, da sind die schon fix und fertig nach 3 Runden zum Beispiel. Oder aber auch, dass ich manchmal Schüler habe in der AG, wo man wirklich recht frei in der Gestaltung ist, die keine Lust haben, sich irgendwie zu bewegen. Auch wenn man sagt, ne, wir können spielen, was ihr wollt, die Halle ist leer, wir haben alle Möglichkeiten, wir können Trampolin springen, dass da keine Motivation da ist, man möchte lieber irgendwie rumhängen. Also das habe ich früher auch nie erlebt tatsächlich, das hat sich auch verändert.
Ja, und da wollen wir jetzt nicht so tief reingehen, aber Sie als Lehrer bemerken Sie auch, dass es tatsächlich aufgrund Handy, Internetnutzung, warum auch immer, die Sozialkompetenz gerade der jüngeren Schüler eine andere ist? Oder ist das zumindest nicht zu beobachten?
Also man sieht natürlich ganz viel an den Bushaltestellen, es wird sich nicht mehr unterhalten, sondern alle gucken auf ihre Endgeräte, auch in den Bussen. Das wird schon was machen mit den Kindern.
Ja,
ich habe auch schon mit einer Mutter neulich gesprochen, die sagte, sie ist traurig, weil ihr Sohn, wenn er sich verabreden will, dann wollen ganz viele gar nicht, weil die lieber zu Hause sitzen und entweder zocken oder halt an ihren Geräten hängen. Das ist teilweise schon ein echtes Problem, je nach Elternhaus und wie das eingeschränkt wird oder wie es halt auch freigegeben wird sozusagen.
Ja.
Wir wissen auch, dass manche Schüler gar nicht mehr telefonieren, sich auch gar nicht mehr trauen zu telefonieren. Es wird wirklich nur noch dann getextet und geschrieben und gar nicht mehr telefoniert. Aber das merken wir jetzt im Unterricht natürlich selber dann eher weniger.
Ja. Wir betonen ja jetzt auch völlig zu Recht, wie wichtig Bewegung ist, aber konkret auf Lernen und auf Entwicklung geschaut, wie wichtig ist Bewegung?
Ja, Bewegung ist natürlich extrem wichtig, das ist durch das, wie der Mensch lernt. Man sieht es ja, kleine Kinder fangen an zu krabbeln, fangen irgendwann an zu laufen und entdecken die Welt eigentlich in Bewegung letztendlich.
Ja.
So läuft es ja auch im Kindergarten. Und dann kommt die Schulzeit, dann wird man das erste Mal so richtig auf einen Stuhl gefesselt, je nach Grundschule und Grundschulkonzept. Und der Bewegungsdrang ist halt immer noch da, ganz extrem, gerade in der Grundschule, in der 5. und 6. Klasse auch noch. Dann wird es langsam weniger tatsächlich. Man trainiert den Kindern auch und Jugendlichen ein bisschen ab irgendwann, diesen Bewegungsdrang. Aber es ist unheimlich wichtig, sich zu bewegen, in Bewegung zu lernen. Wir wissen ja auch, man kann sich Dinge viel besser merken, wenn man sich währenddessen oder halt auch danach bewegt. Wir haben eine bessere Sauerstoffversorgung, wir haben höheres Wohlbefinden und so weiter und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die einfach mit Bewegung zusammenhängen, die sehr positiv sind. Und ja, da haben wir leider viel zu wenig in der Schule selber.
Ja. Stichwort Schule in Niedersachsen, Sportunterricht in Niedersachsen. Wir hatten ja schon gehört, da hakt es an ein, zwei Stellen, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Was läuft denn gut?
Was läuft gut?
Das ist eine schwere Frage.
Kein gutes Zeichen. Es gibt Schulen, wo es natürlich gut läuft,
ja.
Wo der Unterricht regelmäßig stattfindet, wo es gute Bedingungen gibt für den Sportunterricht, für den Schulsport, wo es viele AGs gibt, wo auch gute Kooperationen da sind mit Sportvereinen und wo auch viele Schülerinnen und Schüler sozusagen dann so auch in die Vereine gebracht werden und durch die Schule auch zum lebensbegleitenden Sport treiben, ja, irgendwie animiert werden, dass sie dabei bleiben. Also unser großes Ziel ist ja eigentlich, dass alle in der Schulzeit irgendwas finden, was ihnen gefällt, wo man es möglichst sein Leben lang dann auch macht. Also das ist sozusagen unser Ziel.
Ja.
Nicht dann mit 15, 16, 17 aufzuhören und zu sagen, das war's, sondern dabei bleibt. Und wir wissen halt auch, dass der Sportunterricht eigentlich für manche Kinder das einzige und die einzige Bewegungszeit in der Woche überhaupt ist. Also es gibt Kinder, die bewegen sich ausschließlich in diesen 90 Minuten Sportunterricht, abzüglich der Umziehzeit und sonst gar nicht.
Ja.
Und das zeigt auch, dass dieses Setting der Schule natürlich ein riesen Potenzial bietet. Also nur da können wir wirklich auch alle Kinder und Jugendlichen auch erreichen. Das schaffen wir sonst nirgendwo. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass quasi auch, ja, dass es halt stattfindet.
Ja, ja. Aber es ist schon auch ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein vielleicht, oder?
Es ist zu wenig, definitiv.
Ja, also
man müsste, eigentlich fordern wir ja schon immer eine dritte Sportstunde, aber das ist eigentlich zu wenig. Eigentlich müsste man eine tägliche Sportstunde haben.
Ja.
Oder zumindest eine tägliche Bewegungsstunde haben. Dass man sagt, man macht 2, 3 Sportstunden pro Woche, also Sportunterricht angeleitet, ja. Ist ja was anderes.
Mhm.
Und dann aber trotzdem jeden Tag auch Bewegungszeiten in den Pausen, auch im Unterricht, in der Mittagspause und so weiter. Wir haben ja immer mehr Ganztagsschulen. Und wenn sich Kinder in der Ganztagsschule wirklich von 8 Uhr bis 16 Uhr faktisch gar nicht bewegen, dann ist das dramatisch. Das muss also durch Bewegung eigentlich unterbrochen werden.
Ja, wenn wir jetzt über den Tellerrand hinausschauen wollen, wie ist das denn im internationalen Vergleich? Ich weiß, dass es Länder gibt, wo es quasi täglich Sport gibt, Skandinavien, wie auch immer. Findet da ein Austausch statt? Versucht man sich irgendwie was im Ausland abzuschauen? Es scheint ja offenbar eine andere Priorisierung in Deutschland zu geben.
Also die Bundesländer selber, die schauen sich, glaube ich, gar nichts ab im Ausland,
okay,
in dem Bereich. Die sind, glaube ich, froh, wenn es einigermaßen läuft. Uns wurde mal gesagt vom Verband, als wir im Kultusministerium waren, dritte Sportstunde schön und gut, können wir gar nicht machen. Weder haben wir die Lehrkräfte noch haben wir die Hallen.
Okay.
Wo soll man sie denn hernehmen?
Ja.
Naja, und das ist natürlich, klar, es wird Geld kosten, aber es gibt Möglichkeiten, auch Sport zu machen. Man kann auch Sport draußen machen. Es gibt Freilufthallen ohne, ja, Heizung, die nicht viel Geld kosten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn man wirklich möchte.
Ja.
Den politischen Willen sehe ich bei uns überhaupt nicht.
Ja.
Es gibt Länder, die machen deutlich mehr. Die Schweiz zum Beispiel hat 3 Sportstunden. Ungarn hat 5 Sportstunden. Also es gibt Länder, die machen viel, viel mehr. Und bei uns müsste mehr gemacht werden, weil wir sehen, wie die Entwicklung ist. Und die ist halt gerade auch seit der Corona-Zeit in einigen sozial schwächeren Schichten nochmal, ja, hat sich nochmal verschärft sozusagen. Das hat nochmal, ja, weniger Bewegung stattfindet als früher. Und da müssen wir eigentlich jetzt gegensteuern. Also die Wissenschaft der Kenntnisse sind da und es weiß auch jeder, aber es ist kein Wille da, was zu ändern.
Okay. Und wenn man jetzt so ein bisschen einen Ausblick wagt, es gibt ja sicherlich Erhebungen, wie die Entwicklung sein wird. Stichwort Fachkräftemangel, Entwicklung von Finanzen. Wie könnte ein idealer Sportunterricht in Zukunft aussehen?
Naja, idealerweise, wie gesagt, 3, 4, 5 Sportstunden pro Woche. Das wäre so unser Ideal, weil hätte man das erste Mal ja auch richtig Trainingseffekte.
Ja.
Aber ja. Eigentlich haben wir ja keine Trainingseffekte, wenn wir nur einmal die Woche Sportunterricht haben. Das ist ja viel zu wenig, um da wirkliche Impulse zu setzen für Ausdauer oder auch für Kraft.
Ja.
Das reicht ja überhaupt nicht aus. Und das Ganze dann flankiert mit dem guten AG-Bereich, wo es Angebote gibt, ja, im Bereich breiten Leistungssport, vielleicht also im breiten Sport auch im Leistungssport, wo man auch zu Wettkämpfen fahren kann, Jugend trainiert, Wettkämpfe auf lokaler Ebene und so weiter, in Kooperation mit Vereinen. Mit einem schönen Schulhof, mit Sportmöglichkeiten, also auch selbstorganisierter Sport durch Schulen und Schüler, Trendsportarten und so weiter, auch im Nachmittagsbereich. Also gibt es so eine Idealvorstellung, dass jedes Kind etwas findet, was ihm oder ihr gefällt. Das muss ja nicht jeder Fußball spielen, das kann ja auch andere Dinge sein, das kann ja auch Yoga sein, das kann auch Bogenschießen sein, es gibt viele, viele Sportarten, viele Möglichkeiten, viele gesundheitsfördernde Sportarten auch, aber die muss man erstmal kennenlernen.
Ja, Und dieses Kennenlernen findet aber tatsächlich heutzutage, wenn ich an meine Schulzeit in grauer Vorzeit denke, habe ich ehrlicherweise nicht so viele Sportarten kennengelernt. Einige schon natürlich. Aber das ist dann schon eine Veränderung, dass man das heute mehr macht?
Ja, also der Sport hat sich schon verändert in den letzten 20 Jahren. Wir hatten ja den großen PISA-Schock 2001 und dann haben wir das erstmal gemerkt, wir sind doch nicht, das beste Bildungssystem der Welt, sondern sind eher Mittelmaß und sind dann ja sozusagen zu einer Kompetenzorientierung übergegangen. Und da hat sich auch der Sportunterricht deutlich, deutlich verändert. Also wir machen kompetenzorientierten Sportunterricht. Wir gucken, ja, was kommt am Ende dabei rum. Der Unterricht hat sich geöffnet, also nicht mehr so ein klassisches Sportartensystem, wo man nur Sportarten kennenlernt. Wir machen vielmehr ja auch Trendsportarten, wir machen Bewegungsfelder und haben ja auch andere Lernziele. Also wir haben ja auch im Sportunterricht zum Beispiel auch soziale Lernziele, wo man guckt, wie kann ich eine Gruppe stärken, wie kann ich einen Einzelnen stärken. Auch die Gesundheitskompetenz könnte ein Lernziel sein oder man will eine Koordination verbessern. Also je nachdem, was die Lehrkraft gerade für wichtig erachtet, das steht im Fokus. Also bei uns in der 5. Klasse zum Beispiel, wenn wir neue Klassen haben, neue Gruppen haben, dann wird im Sportunterricht viele Dinge gemacht, die ja, wo es sozusagen ohne Sieger, also Spiele ohne Sieger, mit dem Ziel, die Gemeinschaft und die Gruppe sozusagen zu stärken. Ja, und noch viele weitere Ziele, was man im Sportunterricht auch noch machen könnte, machen sollte. Also mal an Integration denken und auch an Inklusion. Auch Mobilitätsbildung, also Fahrradfahren und sowas. Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Das sind auch Dinge, die alle im Sportunterricht eine Rolle spielen und abgedeckt werden sollen. Und der Unterricht hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren deutlich verändert, auch hinsichtlich der Aufwand von Trendsportarten. Also viel mehr Trendsportarten in der Schule, sowas wie... Was fällt mir ein? Slackline oder Parkour, das hat man jetzt Five-a-Side-Handball, es gibt ganz viele neue Sportarten, die Pickleball, die in der Schule jetzt auch gespielt werden, die es früher so gar nicht gab.
Das ist ja schon eine positive Entwicklung, das könnte man so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay. Was bräuchte es strukturell, aber auch politisch, das hat mir auch schon ein bisschen angerissen, um Bewegung stärker in den Schulalltag zu holen.
Ja, also ich glaube, die Politik muss erkennen, erstmal, dass es ein Problem gibt, dass die Situation schlimmer wird. Also, dass der Fitnesszustand, der Gesundheitszustand der Schülerinnen und Schüler, dass der sozusagen sich verschlechtert, leider, aus verschiedenen Gründen. Das müsste man erstmal anerkennen. Dann müsste man sagen, wir haben den Willen, wirklich was zu ändern.
Ja.
Wir wollen ja auch Olympia haben, 36 oder 40 in Deutschland. Wir suchen Nachwuchstalente. Wir wollen den Leistungssport ja auch letztendlich fördern. Wir machen dafür nichts. Also wir machen ja keine systematische Förderung unserer Schülerinnen und Schüler. Aber wenn man erkennt, was für Potenzial in diesem System Schule drinsteckt, dass wir da auch alle erreichen können. Also mein Ziel als Sportlehrer ist es ja nicht, dass jetzt ein Kind Leistungssport betreibt. Ne?
Ja.
Wenn das passiert, dann ist es gut. Ich empfehle auch Kinder in Vereine natürlich, sage ich hier, du bist gut da, geh doch mal da und dahin, das mache ich durchaus. Ist aber nicht mein Ziel. Aber wenn die Politik das wirklich ernst meint und will Olympia haben, die wollen auch Talente fördern, dann müssten sie auch wirklich sagen, jetzt machen wir viel, viel, viel mehr. Aber nicht nur deshalb, sondern auch eigentlich, weil es um die Gesundheit letztendlich geht, der Kinder und Jugendlichen in Deutschland.
Ja. Und Sie haben schon den Eindruck, dass es bei den Entscheidungsträgern noch nicht so verbreitet ist, die Einsicht, dass es nötig ist zu handeln.
Ganz genau, das Wissen ist da.
Ja.
Also wenn wir irgendwo sind und sagen, wir haben zu wenig Sport und Bewegung, es muss sich was ändern, dann nicken alle und sagen, ja, das stimmt, da muss dringend was passieren, aber dann passiert eigentlich gar nichts.
Ja.
Weil immer dann, wenn es ums Geld geht, dann sind andere Dinge doch wichtiger als Sport und Bewegung.
Ja, jetzt habe ich noch eine organisatorische Frage. Und zwar ist ja, wie wir alle wissen, Bildung und Schule Ländersache. Fließt denn überhaupt Geld vom Bund in Sportschulsysteme? Oder ist es nur ein organisatorisches Zusammentreffen von verschiedenen föderalistischen Ablegern?
Genau, letzteres. Ne? Die Verantwortlichen für den Schulsport treffen sich ja. Durchaus auf Bundesebene und besprechen da auch Dinge, versuchen Dinge zu harmonisieren.
Ja.
Wie zum Beispiel auch die Bundesjugendspiele ist ja immer ein Riesenthema, wieder in den Medien. Ist eigentlich das Thema für viele Politiker. Jeden Sommer wieder, wo wir sagen, es ist ein Sportvormittag im Jahr, das ist nicht das Problem, was wir in Deutschland haben, ganz andere Probleme im Bereich des Schulsports.
Ja.
Geld fließt ja aktuell nur durch das Sportinfrastrukturprogramm, wo der Bund ja Geld gibt für
die
Kommunen, für Sportstätten und so weiter. Ja, aber ansonsten ist es schon Ländersache und dann wiederum Sache der Kommunen auch. Ja.
Genau. Ja. Und sehen Sie, ist ja ein großes politisches Thema, aber gäbe es Vorteile, wenn man besser kooperieren würde innerhalb oder sagen wir mal auf Länderebene?
Definitiv. Also unser Eindruck ist, dass die Kultusminister der Länder viele Dinge gar nicht wissen wollen. Also wenn man sich mal anguckt, in Niedersachsen zum Beispiel, wie ist denn sozusagen der Ist-Stand? Also was fällt an Sportunterricht eigentlich aus? Was wird erteilt? Wie unterrichtet fachfremd? Wie sieht es mit Sport-AGs aus? Welche Schule macht ein Sportfest? Wie ist die Schwimmfähigkeit? Welche Kinder sind eigentlich schwimmfähig? Wer hat Bronze? Wer hat keine Bronze? Und so weiter.
Mhm.
Dann stellt man sehr schnell fest, dass dieses ganze Wissen gar nicht da ist. Also man erhebt kaum Daten. Wir haben eigentlich faktisch kaum Steuerungswissen in Niedersachsen. Wenn man Dinge weiß, dann muss man sie auch verändern. Wenn man sie nicht weiß, dann kann man davon ausgehen, dass alles gut ist. Also man möchte vieles gar nicht wissen. Man möchte auch, glaube ich, Daten zum Fitnesszustand gar nicht erheben. Man möchte gar nicht in so einen Ländervergleich gehen und gucken, wie ist es im Nachbarland, wie ist es bei uns. Also das möchte man, glaube ich, alles vermeiden, damit es alles so weitergehen kann, wie es zurzeit sozusagen läuft.
Wenn wir jetzt an Ihre oder an irgendeine Schule denken, da ist zu wenig Geld da und da kommt von wo auch immer her Betrag X aus irgendeiner Förderung. Muss man sich das dann so vorstellen, dass die einzelnen Fächer so ein bisschen versuchen, ihren Kuchen davon abzubekommen und es ist so ein Hauen und Stechen? Oder ist das eine blödsinnige Vorstellung und es ist einfach immer so zweckbezogen, dass jetzt ganz konkret das dafür vorgesehen ist und die Schule da gar keinen Einfluss drauf hat?
Ja, die Schule hat ja ein Schulbudget, das kriegt sie ja dann zugewiesen vom Schulträger. Und auch vom Land, je nachdem, wie groß die Schule ist, je nachdem, was die Schule für einen Ganztag hat, also ob es überhaupt einen hat oder ob der Ganztag offen ist oder teilgebunden oder vollgebunden. Die beste finanzielle Ausstattung haben die vollgebundenen Ganztagsschulen, die großen. Und dann gibt es unterschiedliche Budgets. Es gibt Schulen, die können sich wirklich kaum Bälle kaufen, zum Beispiel, gerade kleine Grundschulen, die haben faktisch gar kein Geld, um sich irgendwas anzuschaffen. Es gibt Schulen, die stehen sehr gut da. Aber die Budgetzuweisung an den Schulen zu den einzelnen Fachbereichen, das macht dann auch in der Regel die Schulleitung oder die Steuerungsgruppe, die es da genau gibt. Und da gibt es schon Unterschiede, wie das Geld so eingesetzt wird. Ja. Aber ich glaube, das Geld also ist an manchen Schulen wirklich ein Problem. Nämlich immer dann, wenn Dinge fehlen, die für den Unterricht gebraucht werden.
Mhm.
Aber das Hauptproblem sind dann, glaube ich, doch eher die fehlenden Sportstätten, die fehlenden Schwimmzeiten und so weiter. Ich glaube, das sind so die Hauptprobleme, die einige Schulen haben.
Ja, das heißt, es gibt, das haben Sie ja schon wiederholt dargelegt, sehr, sehr gut ausgerüstete Schulen und Schulen, wo es sehr, sehr schlecht aussieht. Also sehr unterschiedlich. Ist das ein typisch niedersächsisches Problem oder ist das in anderen Flächenländern vergleichbar?
Also ich denke, dass das überall so ist und dass dann wiederum immer daran liegt, ja, wie ist die Kommune aufgestellt finanziell.
Ja.
Das ist das häufigste Problem, glaube ich, was wir haben.
Ja. Und dass es auf dem Land wahrscheinlich schwieriger ist, kann man das auch sagen? Oder ist es so einfach nicht darzustellen?
Oh, es gibt auch wohlhabende Kommunen auf dem Land teilweise.
Ja. Ja.
Aber in der Regel haben wir auf dem Land mehr Lehrkräftemangel zurzeit. Weil doch viele in die Städte wollen, nach Hannover, Lüneburg, Oldenburg, da gibt es keine Braunschweig. Deswegen gibt es keinen Lehrkräftemangel. Aber wenn ich dann irgendwo, Richtung Celle, hinter Celle irgendwo, eine Stunde entfernt auf dem Land, dann habe ich schon ein Problem, Lehrkräfte zu finden und dann fällt halt auch mehr Unterricht aus und teilweise auch schwieriger, dann da ein AG-Angebot zu etablieren, weil dann auch da das Personal vielleicht nicht so vorhanden ist.
Ja. Wir kommen so langsam zum Ende. Wenn Sie Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schüler eine einfache Botschaft mitgeben könnten, was wäre das?
Also auf jeden Fall sollten die Kinder möglichst mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder zu Fuß gehen und nicht mit dem E-Roller fahren oder mit dem Elterntaxi zur Schule gebracht werden, aus verschiedenen Gründen. Aber das wäre schon mal der erste Schritt, einfach, dass man mehr Alltagsbewegung wieder bekommt. Definitiv die Bildschirmzeiten einschränkt am Nachmittag, die Kinder rausschickt. Jedes Kind sollte auch im Sportverein aktiv sein, sollte sich regelmäßig sportlich draußen bewegen, an der frischen Luft. Das ist für das Kind gut, für die Gesundheit, aber auch für die Leistung in anderen Fächern ganz, ganz wichtig. Also das wäre unser Wunsch, wieder mehr Bewegung, möglichst an der frischen Luft, mit Gleichaltrigen und weniger Bildschirmzeiten.
Ja. Wenn jetzt sowohl Eltern als auch vielleicht Lehrkräfte das hier hören und denken, wo kann ich denn noch mehr Informationen darüber bekommen? Gibt es da eine besondere Quelle, eine Internetseite, die Sie empfehlen können? Irgendeine Adresse, an die Sie sich wenden können, wo man Informationen zu Bewegung und Schule niedrigschwellig bekommen kann?
Also wir sind immer ansprechbar als Verband natürlich über unsere Seite dslv.de oder auch dslv-niedersachsen.de. Und ansonsten...
Aber das gilt eher für Lehrkräfte oder sind auch Eltern aufgerufen, durchaus mal anzufragen, wenn Fragen auf dem Herzen
Das sind? Können Eltern auch gerne machen, natürlich.
Ja.
Also wir arbeiten auch mit dem Landeselternrat zusammen zum Beispiel, der auch ein großes Interesse daran hat, dass mehr Sportbewegung in die Schulen kommt. Also auch die Eltern wollen das ja in der Regel.
Ja.
Aber auch die Eltern haben scheinbar nicht die richtige Lobby, um sich da durchzusetzen, um viel ausrichten zu können gegen Unterrichtsausfall zum Beispiel. Also ich glaube, dass die meisten Eltern da mit uns in einem Boot sitzen und auch genau das wollen.
Ja, wir werden auf jeden Fall in den Shownotes dann diese Links mit reinpacken, damit unsere Hörenden auch dahin finden und ihre Fragen anbringen können. Herr Dr. Möllenbeck, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Es war wieder sehr viel Spannendes dabei. Und ich drücke die Daumen, dass der Sportunterricht sich in die richtige Richtung entwickelt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ja, und an unsere Hörenden, gerne liken diesen Podcast. In einigen Wochen kommt die neue Folge. Ich danke allen Hörenden für die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.